Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute, Christian, sind wir nicht alleine.
Ja, genau. Ich freue mich total, dass wir zu diesem spannenden Thema heute Steuerhinterziehung und Selbstanzeige den Markus Wollweber dabei haben. Der ist ja spezialisiert auf das Thema, wie bei steuerberaten.de. Sprechen ihn auch gerne mal an, wenn wir so einen Fall haben, und bitten ihn und seine Kanzlei um Hilfe. Insofern vielen Dank, dass du uns jetzt auch im Podcast hier hilfst, Markus, und uns deine Expertise zur Seite stehst. Grüß dich.
Ja, grüß euch auch und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ist natürlich mal wieder eine Freude, bei euch dabei sein zu dürfen.
Das Thema ist ja top aktuell. Ja, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, ja, ist die Selbstanzeige bei der Steuerhinterziehung so ein bisschen ein Dorn im Auge. Das Bundesfinanzministerium hat beklagt, dass die bestehende Straffreiheit zu Fehlanreizen führe und dazu verleite, Steuern zu hinterziehen. Und laut Angaben vom BMF will man deshalb eine Gesetzesänderung vorschlagen, nach der die Selbstanzeige künftig nur noch oberhalb bestimmter Schwellenwerte dann nur noch strafmildernd und nicht mehr strafbefreiend wirken soll. Aber vielleicht, bevor wir tief in das Thema reinsteigen und natürlich auch deine Meinung, Markus, die interessiert uns natürlich brennend, lass uns vielleicht nochmal kurz bei den Basics anfangen. Vielleicht Basic, was ist überhaupt eine Steuerhinterziehung, und dann Basic, was ist eine Selbstanzeige und wann ist sie dann so, dass man auch straffrei rauskommen kann? Wäre mal die erste Frage an dich, Markus: Was ist denn überhaupt eine Steuerhinterziehung?
Ja, also eine Steuerziehung ist eine Straftat, ist sowas Ähnliches wie Betrug, ist in der Abgabenordnung in § 370 geregelt. Man kann das in zwei Varianten begehen. Man kann das entweder durch ein Tun machen, indem ich gegenüber dem Finanzamt über steuererhebliche Tatsachen unrichtige Angaben mache, soweit das dann eben entweder zu einer Steuerverkürzung führt oder eben zu einer zu erhohen Steuererstattung. Und das muss ich mit Wissen und Wollen, also vorsätzlich, tun. Oder das spielt in der Praxis bei vielen auch eine große Rolle. Ich kann Steuern durch Unterlassen hinterziehen, dass ich einfach, obwohl ich zum Beispiel die Einkommensteuererklärung jedes Jahr abgeben muss, vielleicht eine Schenkungssteuer- oder Erbschaftssteuererklärung, weil ich was bekommen habe, und ich tue das einfach nicht in der Frist, dann wachse ich zwar nicht sofort auf den Zeitpunkt, wo das Steuerrecht mir die Frist gibt, in die Steuerhinterziehung durch Unterlassen rein, aber irgendwann, wenn bei normalem Fortgang, so sagt man zum Beispiel bei der Einkommensteuer, mehr als 90% der Steuererklärungen beim zuständigen Beamten da sind und nur noch 10% der Steuererklärungen fehlen, dann schwenkt die ganze Sache um und wird zu einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Steuerhinterziehung findet eigentlich durch die Bandbreite der gesamten Gesellschaft statt. Manchmal aus meiner Wahrnehmung eher nur selten hochkriminell, häufig aus völlig unterschiedlichen Situationen. Das kann sein, dass einem die Sache über den Kopf wächst, dass man einfach über mehrere Jahre zum Teil sozusagen die Steuererklärung einfach nicht abgibt. Das kann sein, dass man eine Erbschaft vom Onkel macht und sieht, um Gottes Willen, der hat ja über Jahre keine Steuererklärung abgegeben und ist dann aber selbst nicht dabei, die Vergangenheit so schnell zu berichtigen. Aber vor allen Dingen auch in den großen Unternehmen spielt es eine Riesenrolle. Vielleicht kommen wir ja gleich noch drauf, weil insbesondere das Thema Umsatzsteuer in der Voranmeldung eben für die ein sehr schwer handelbares Thema ist und die, je nachdem, in welchem Business sie unterwegs sind, eigentlich fast zwingend auf das Instrumentarium der Selbstanzeige angewiesen sind.
Ja, wenn da die Prozesse nicht richtig laufen und du vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg Waren verkaufst, dann geht es ja auch schnell mal in die Richtung, dass du vielleicht übersiehst, dass du in einem anderen Land auch noch Umsatzsteuer zahlen musst. Oder eben auch, ich hatte das mal auch natürlich den klassischen Fall, man geht davon aus, man verkauft ein Lebensmittel und nimmt nur 7% Umsatzsteuer, dann schaut sich das Finanzamt das mal genau an und kommt vielleicht zum Ergebnis, es ist gar kein Lebensmittel, es ist eine Chemikalie, hatte ich zum Beispiel schon mal so einen Fall, und sagt dann, das ist gar nicht mit 7% Umsatzsteuer, das ist mit 19% Umsatzsteuer. Und da kann also im unternehmerischen Alltag schon viel auch schief laufen, wo man jetzt sich natürlich drüber streiten kann, war das vorsätzlich oder nicht? Und das ist ja hier auch ganz entscheidend, oder? Und gar nicht so zweifelsfrei zu beantworten, wann ist denn jetzt überhaupt mal etwas vorsätzlich passiert oder eben auch nicht, oder? Das ist doch eigentlich auch das große Wort, um das es sich hier dreht.
Also gerade im unternehmerischen Bereich ist es eigentlich selten so, dass da Personen sitzen, die sozusagen mit Wissen wollen absichtlich Steuern hinterziehen, sondern es läuft irgendwas, entweder weil es rechtlich falsch eingeordnet wurde, wie du es gerade schon gesagt hast, man geht davon aus, dass bestimmte Umsätze vielleicht in einem anderen Land umsatzsteuerpflichtig sind. Das ist ja relativ schwierig, das hängt, möchte ich jetzt nicht vertiefen, im Wesentlichen vom Ort der Leistung ab. Ja, und man hat es eben falsch gemacht. Und kommt jetzt zu dem Ergebnis, boah, wir haben hier zum Beispiel in Deutschland, es kann aber natürlich auch in anderen Ländern, Österreich, Schweiz zum Beispiel, kann ja auch die Selbstanzeige eine Rolle spielen. In diesen Ländern, wenn wir mal zum Beispiel einen Internetshop nehmen, überall plötzlich eine umsatzsteuerliche Aufgabenstellung, dass man zu wenig Umsatzsteuer vorangemeldet hat. Und dann geht's los. Also erstmal muss man die verschiedenen Jurisdiktionen beachten. Da funktioniert die Selbstanzeige überall anders, nach dem dort eben geltenden Recht. Aber in Deutschland ist einer der Gretchenfragen, die man häufig nicht sicher beantworten kann, war das eigentlich, als wir das in den letzten 3 Jahren falsch auf den Weg gebracht haben, schon von einem Vorsatz getragen? Und da reicht ja der sogenannte Eventualvorsatz schon aus. Das heißt, man hält es für möglich, dass eine Steuerverkürzung eintritt und nimmt das gleichwohl billigend in Kauf. Ja, das ist häufig fast nicht möglich zu prognostizieren, ob die Ermittlungsbehörden jetzt schon ursprünglich bei der Abgabe eine Steuerhinterziehung annehmen oder eben sagen, nee, also wir glauben dir das, dass es am Anfang nur eine Fahrlässigkeit war oder vielleicht noch gar nicht vorwerfbar, jedenfalls keine Straftat. Aber jetzt, wo du es weißt, musst du ganz schnell das berichtigen. Und da sind sozusagen auch die zeitlichen Fenster sehr eng, wenn ich in dieser zweiten Wegabbiegung bin, dass ich dann, das Gesetz sagt so schön, unverzüglich dann, soweit ich weiß, dass bisher was zu niedrig erklärt wurde, das richtig ziehen muss. Häufig brauche ich aber gerade in größeren Einheiten nicht nur 2-3 Wochen, sondern vielleicht 2-3 Monate, um die Zahlen alle aufzubereiten und bin dann auch wieder aus dem Grund, wo ich ursprünglich sozusagen außerhalb der Straftat war, wieder in das Risiko einer Steuerhinterziehung reingewachsen, weil das Steuerrecht sagt, wenn du weißt, okay, für die Vergangenheit habe ich was falsch gemacht und du machst das nicht unverzüglich, dann holen wir die strafrechtliche Keule wieder raus und sagen, das ist jetzt wieder Steuerhinterziehung durch Unterlassen. Das ist vielleicht ein bisschen detailliert schon, was man nur, oder was ich versucht habe, plastisch zu machen anhand deines Beispiels, Christian. Erstens ist es oft sehr schwierig zu beurteilen, ob wir schon in der Steuerhinterziehung sind oder nur in dem Glattziehen von bisher falsch gelaufenen Steuererklärungen. Und dann sind gerade die mittelständischen Unternehmen, die wir doch alle so stärken wollen, wesentlich und fundamental auf das Rechtsinstitut der Selbstanzeige angewiesen. Und die Selbstanzeige ist dabei ja in den letzten Jahren schon deutlich schwerer geworden, wenn ich das noch nachschieben darf. Also früher konnte man zum Beispiel nur Teilbereiche erklären, also ganz, ganz früher. Jetzt setzt es voraus, dass man eben alle Karten auf den Tisch legt. Man muss, wenn man in den ganz nicht ganz kleinen Fällen sind, 15 Jahre zurückgehen. Und damit die Selbstanzeige strafbefreiend wirkt und für alle Jahre, wo irgendwann mal Steuerhinterziehung in Betracht kommt, die Hosen runterlassen. Und dann muss man eben später auch die ganzen Steuern nachzahlen. Wenn man das nicht kann, wird die Selbstanzeige unwirksam. Und bei Hinterziehungsbeträgen ab 100.000 Euro greift der Staat ja jetzt schon in die Tasche. Da ist dann gestaffelt ein bestimmter Prozentsatz. Das geht dann mit 10% los bis zu 20% des hinterzogenen Betrages nochmals als zusätzliche Gebühr zu bezahlen. Also es ist wie so eine Quasi-Strafe. Und gerade im Unternehmen, wenn da mehrere Personen als mögliche Steuerhinterzieher in Betracht kommen, also haben vielleicht 3 Geschäftsführer nacheinander in den verschiedenen Jahren, die betroffen sind, gehandelt, kann gegebenenfalls von jedem diese Gebühr geholt werden. Also die kann mehrfach abgegriffen werden. Das heißt, ich möchte nur verdeutlichen, die Selbstanzeige ist sowieso schon kein Geschenk, was vom Himmel fällt, sondern schwierig, komplex, setzt voraus, dass der Staat total kompensiert wird und zudem noch eine Gebühr bezahlt wird.
Vielleicht, bevor wir nochmal detailliert auf die Selbstanzeige gehen, ich glaube, vielen ist auch nicht bewusst, wie früh eigentlich so eine besonders schwere Steuerhinterziehung startet. Ich meine, wenn man jetzt sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann denkt man wahrscheinlich, es muss irgendwie in die Millionen gehen, aber es geht ja schon viel früher los, oder Markus?
Ja, also diese Grenzen, die resultieren aus der Rechtsprechung, weil das Gesetz da nicht genau was zu sagt, aber die Rechtsprechung geht bei einem Hinterziehungsschaden ab 50.000 Euro von einem besonders schweren Ausmaß aus, wo dann auch plötzlich schon wieder ganz andere Spielregeln gelten. Und diese Beträge sind auch seit, muss man überlegen, 15 Jahren nicht inflationsbereinigt worden. Also das ist mal festgelegt worden, das hat auch nie jemand angehoben.
Was sind denn die Strafen, die man dann bekommen kann? Also kann man ins Gefängnis kommen wegen Steuerhinterziehung und reichen da 50.000? Oder wie, wenn man jetzt da eben angeklagt wird, mit was muss man schlimmstenfalls rechnen?
Also erstmal ist das ja sehr divers. Es kommt im höchsten Maße darauf an, mit welchem konkreten Bundesland Sie zu tun haben. Es gibt also sehr unterschiedliche Preise. Generell, und das hat allerdings auch zu einer echten Verschärfung in den letzten 15, 16 Jahren geführt, orientieren sich alle an einem Grundsatzurteil des BGH aus dem Jahr 2009, wo der gesagt hat, also selbst der Ersttäter, der sich noch nie was hat zu Schulden kommen lassen, wenn dem gegenüber eine Steuerhinterziehung von mehr als 1 Million Euro festgestellt wird, soll der eine Freiheitsstrafe bekommen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Das ist aber kein absoluter Untergrenzenschutz, sondern es kann auch sein, zum Beispiel wenn der Vorwurf, weil es hochkriminell ist, das hat übrigens auch alles meines Verständnis, wenn jemand ein Umsatzsteuerkarussell betreibt, kann der auch schon mit einem Hinterziehungsschaden von 500.000 Euro zu einer nicht mehr bewährungsfähigen Strafe verurteilt werden. Darunter, klar, sind Freiheitsstrafen mit Bewährung möglich oder Geldstrafen oder sozusagen das kleinste Sanktionsmittel, was spürbar ist, eben die sogenannte Geldauflage. Da ist es schwierig zu prognostizieren. Also es kann gut sein, dass man mit einem Hinterziehungsschaden, weil man meinetwegen die Abgabe der Einkommensteuererklärung 2-3 Jahre hat schlabbern lassen, wenn da 100.000 Euro Schaden ist, dass man da noch mit der Geldstrafe sozusagen im Verhandlungswege in Anführungszeichen davonkommt. Da hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber ansonsten ist sehr, sehr schwer, das zu prognostizieren. Die Finanzverwaltungen, die arbeiten da mit einer Scheingenauigkeit. Die haben also dolle Tabellen, mit denen sie es berechnen können. Aber am Ende ist es doch im höchsten Maße auch immer leider ein orientalischer Basar wegen der Höhe der Strafe.
Kann man denn, wenn man mehr als 1 Million Euro an Steuern hinterzogen hat, noch ohne eine Gefängnisstrafe davonkommen?
Aber das hängt vom Einzelfall ab. Wir haben Fälle, wo das in Anführungszeichen gelungen ist. Ja, wo entweder eine Freiheitsstrafe und zusätzlich natürlich noch eine große Geld, ich sag mal Belastung, weil das kann auf unterschiedlichen Wegen festgesetzt werden, eben abgestraft wird. Früher, sozusagen als ich als junger Anwalt angefangen habe, da war jedes Verfahren, das nicht außergerichtlich befriedet waren, eigentlich von uns so beäugt worden, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ja, das kann gar nicht sein, da hat man Millionenbeträge, wenn das ein Ersttäter war, häufig noch irgendwie mit einem Strafbefehl, also gegen Geldzahlung, wegbekommen. Das ist heute anders. Also ich möchte es nicht aus. Also wir haben auch Fälle, wo wir noch im Einzelfall Beträge haben, die oberhalb der Millionen liegen. Das sind auch Fälle, wo sich die Ermittlungsbehörden schwer tun, zu sagen, ist das schon Vorsatz oder ist das nur fahrlässig gewesen? Ja, wo wir sozusagen alle Indizien herankarren und sagen, Mensch, also das ist einfach ein Fehler passiert. Die Beträge sind zwar hoch, aber das war niemals vorsätzlich. Und wenn man da schon mal ein gewisses Verständnis hat, dann können auch diese hohen Beträge noch rausgehalten werden aus den Freiheitsstrafen.
Dennoch sollte man nicht drauf spekulieren, dass man noch davon kommt, also ohne Gefängnisstrafe. Vielleicht gehen wir mal auf die Selbstanzeige ein, weil das ist ja zumindest noch, wir haben es eingangs erwähnt, eine Möglichkeit, da straffrei davon zu kommen. Zumindest, ja, du hast es auch schon erwähnt, je nachdem zumindest mal teilweise straffrei, wenn man die Zahlung mal ausblendet. Aber das soll jetzt geändert werden. Was mich oder auch uns interessiert, ist natürlich deine Meinung zu diesem Konstrukt der Selbstanzeige im Allgemeinen. Ist es was Gutes, ja, oder ist es wirklich so, wie es vom BMF zumindest angedeutet ist, wirklich was, was die Leute mitunter auch motiviert, da eine Steuerhinterziehung zu begehen?
Also erstmal ist man ja gut beraten, wenn sowas kommt, dass man erstmal kurz innehält, ne, und überlegt, weil sowas sofort zu verwerfen ist ja einfach. Aber auch beim zweiten oder dritten drüber nachdenken, halte ich da die komplette Abschaffung der Selbstanzeige eigentlich für eine Quatschidee. Wovon kommen wir eigentlich? Das muss man sich immer noch mal verdeutlichen. Wir haben ja eine Selbstdeklarierungspflicht. Wir sind ein Steuerstaat. Bei uns werden 80-85% über Abgaben und Sozialabgaben an Einnahmen des Staates generiert, also dass da sozusagen mit harter Hand hingeguckt wird, das kann man verstehen, so ist das eben. Aber dass jemand, der sich sozusagen selbst deklarieren muss und dann möglicherweise etwas unvollständig macht, etwas vergisst, nur deshalb dann keinerlei Chance mehr hat, straffrei zu sein, weil die Beträge höher sind, das überzeugt mich nicht. Und die Selbstanzeige aus den eben schon, ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, dargelegten Fällen, gerade für die Unternehmen, ist die Selbstanzeige eben völlig unabdingbar. Also es gibt Unternehmen, die ändern die monatliche Voranmeldung 7-8 Mal, nicht aus bösem Willen, ja, sondern weil eben ständig neue Zahlen reinkommen. Und das sind Geschäftsführer bei den größeren Einheiten, die sind gar nicht Gesellschafter. Das heißt, da halten Fremdgeschäftsführer und Steuerabteilungsleiter ihre Köpfe hin. Und denen zu erklären, wenn du dich jetzt hier, sagen wir mal, nehmen wir ein Großunternehmen, in den Monatsanmeldungen um 15 Millionen Euro verhauen hast, dann droht dir ein Strafverfahren, du bist vorbestraft, wir wissen ja nicht genau, was der Klingbeil, was der Inhalt sein soll. Ich weiß nicht, ob das von der SPD so gewollt ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube eher, dass die sozusagen den hochkriminellen Einzeltäter oder was auch immer oder den Privatier, der dem Staat seine Schenkungs- und Erbschaftssteuer vorenthalten will oder was auch immer, vor Augen haben. Aber da, wo die Selbstanzeige vor allen Dingen eine große Rolle spielt, da ist sie derzeit, so wie das deutsche Recht derzeit ist, unverzichtbar.
Also es ist ja schon was Besonderes. Ja, das kennt man ja, glaube ich, sonst im Strafrecht in Deutschland nicht, dass wenn man jetzt jemanden körperlich verletzt hat und man sagt eben, ja, ich war es, dass man deswegen straffrei davon kommt. Und dann könnte man natürlich deswegen sagen, okay, warum gibt es eigentlich diese Ausnahme bei solchen Finanzstraftaten, dass man das irgendwie zunächst mal ungerecht empfindet, kann ich zumindest im Grunde verstehen, dass man sich darüber Gedanken macht, aber auch so aus der Praxis heraus, ich will da nochmal kurz darauf zurückkommen, was du vorhin sagtest, auch mit diesen Vorwürfen, die ja schnell in den Raum gestellt werden und nach meiner Erfahrung auch immer schneller, also wenn man jetzt eben bei einer Betriebsprüfung in der ja vielleicht auch immer komplexer werdenden Welt, immer internationaleren Welt, dann eben solche Fehler oder Differenzen, ja, der Prüfer sieht das vielleicht irgendwie anders und ich empfinde das schon fast so ein bisschen inflationär, dass ja dann auch immer schneller so ein begleitendes Strafverfahren mit eröffnet wird und man dann eben ja als Unternehmer oder auch Geschäftsführer schnell in so eine doch recht brenzliche Situation gerät, weil es dann plötzlich eben auch darum geht, ob man hier eben straftätig geworden ist. Und also ich denke, das ist wirklich auch kaum zuzumuten, den Personen, die da die Unternehmen führen, so wie du es auch gerade gesagt hast, wenn dieses Instrument jetzt wegfällt, dass eben, wenn man einen Fehler gemacht hat, den man nicht korrigieren darf, ohne dass das dann eben straffrei bleibt. Ja, müssten vielleicht die Leiter der Steuerabteilungen mal in die Gewerkschaft eintreten, damit die dann wiederum dort bei der SPD mal ein bisschen für Vernunft sorgen könnten.
Ja, vielleicht noch so ein Beispiel von meinem Schreibtisch. Da haben wir einen Ingenieur, der hat eine GmbH, ist der Geschäftsführer, und der Steuerberater hat einmal nur den Freibetrag auf seiner Lohnsteuerkarte eingetragen und den nächsten Jahr hat er das vergessen. Der hat alles versteuert und seine Einkommensteuer eben ist einfach zu wenig Lohnsteuer abgeführt worden. Und dann ist da über 85.000 Euro Lohnsteuerhinterziehung das Strafverfahren eingeleitet worden. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber man ist da auch häufig sozusagen in einer unschönen Situation als Unternehmer. Will man sich wirklich, wenn die Ermittlungsbehörden auf stur stellen, die sagen ja, okay, wir können uns hier in den kleineren Bereichen auf alles einigen, dann musst du richtig noch eine Geldauflage, eine Strafzahlung auf den Tisch legen. Und dann argumentiert man und sagt, das ist doch gar keine Steuerhinterziehung, da ist einfach nur ein Fehler im Steuerbüro passiert. Und dann hat man, das ist jetzt nicht in der breiten Masse so, aber vereinzelt hat man Beamte, das hatten wir hier so, die sagen das nicht, aber die signalisieren, ja, dann lass dich doch anklagen vom Amtsgericht. Dann wird das da ja geklärt werden, ob du vorsätzlich oder unvorsätzlich gehandelt hast. 95% aller unserer Mandanten sagen, Herr Wohlweber, bitte machen Sie, dass das weggeht. Ja, ich möchte alles, ich zahle auch gerne 50.000 Euro Geldauflage, sowas, das kann auch viel mehr noch sein. Aber ich möchte auf keinen Fall in meiner kleinen Stadt da auf der Anklagebank sitzen und da sitzt vielleicht noch jemand von der Presse drin. Ich zahle das lieber. Hier hatten wir jetzt mal ausnahmsweise einen standhaften Ingenieur, dem war alles egal, Herr Wolver, wir gehen da hin. Ja, und dann ist er freigesprochen worden. Da sieht man mal, ich glaube, die Beispiele, die sozusagen in der Praxis rumgeistern, natürlich gibt es den hochkriminellen Hinterzieher. Ne? Und ob man dem das Rechtsinstitut der Selbstanzeige sinnvoll entziehen kann, da bin ich wirklich offenen Ohres. Aber das ist nicht der Praxisfall, der bei uns aufschlägt. Das ist vielleicht einer oder sind 2, 3, 4 Fälle von 100, wenn überhaupt.
Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erklären? Du hast vorhin gesagt, früher war es so, dass man eigentlich immer vermeiden wollte, dass es überhaupt zu so einer Anklage kommt. Wie läuft das denn eigentlich ab? Also da wird ja dann das Strafverfahren eröffnet. Darüber muss man ja auch informiert werden, dass man sich vielleicht da auch nicht selbst belastet oder zumindest weiß, dass gegen einen ermittelt wird. Und dann hast du das, also das erlebe ich halt auch immer so, dann kommt letztendlich irgendwann der Vorschlag ja auch, von der Strafverfolgungsbehörde, ja, lass uns doch mal sprechen. Und dann diskutiert man ja darüber, ob man das nicht irgendwie einstellen kann und das eben nicht zur Anklage kommt. Was hat das für einen Hintergrund und wie bewertest du das, du hast es vorhin so basarmäßige Verhandeln genannt?
Also früher war der Basar bis in Millionenbeträge möglich, also dass man sozusagen im Versuch, das hört sich so anrüchig an, das ist ja erlaubt alles, was wir hier tun, versucht eben einvernehmlich gegen Zahlung einer Geldauflage oder das ist schon sozusagen etwas mehr du gegen Strafbefehl, also kriegt man vom Gericht richtig Post und da wird Anzahl von Freiheitstagen Strafe in Geld umgerechnet. Das war früher viel freier. Heute haben die Preise eben überall angezogen und es wird eben auch häufig, viel, viel häufiger angeklagt, was natürlich auch zu Kapazitätsengpässen führt. Also wenn man früher sozusagen Sachen mit Augenmaß beenden konnte und trotzdem jedenfalls dem Ersttäter eine erhebliche gelbe Karte zeigen konnte, indem er eben da zusätzlich noch eine Strafe zahlen musste, ist das vielleicht heute alles im Anklageverfahren. Und man sieht ja im Cum-Ex-Bereich, da ist ja zum Teil wirklich, das ist ja auch nicht der normale Fall der Hinterziehung, dass da ja Milliardenbeträge zum Teil betroffen sind. Aber an welche Kapazitätsgrenzen Justiz, aber eben auch die Finanzverwaltung kommen und dieser Entlastungseffekt, den die Selbstanzeige ja durchaus hat, dass man hier sozusagen um viele Fragen der Vorwerfbarkeit, Strafzumessung, Anklagen nicht mehr streiten muss, das entfällt ja dann. Aber dieses Verhandeln, wie gesagt, wenn dieses, um auf deine Frage zurückzukommen, Wenn wir in dem Bereich sind, was verhandlungsfähig ist, ja, da sitzt man eben häufig zusammen. Da gibt es wesentliche Parameter, wie hoch ist die hinterzogene Steuer, wie hoch ist die Vorwerfbarkeit, gab es eine Mitwirkung und eine vollständige Regulierung, also ist die Steuer bezahlt werden, und wie hoch ist das derzeitige Einkommen des Beschuldigten. Und um diese großen Parameter wird dann gerungen und verhandelt und dann versucht man da eben ein Ergebnis zu finden.
Vielleicht nochmal ein Punkt, und zwar, es ist ja nicht immer rechtzeitig machbar, so eine Selbstanzeige zu bringen, wenn jetzt irgendwelche Prüfungsanordnungen schon waren, die Tat bereits entdeckt ist, dann geht es ja nicht mehr. Wie erlebst du das in der Praxis? Kommen bei dir dann auch Fälle dann auf den Tisch, die dann sagen, ich würde es noch gern machen, und du sagst dann, ja, ist leider jetzt zu spät?
Also wir geben häufig sozusagen Selbstanzeigen im untechnischen Sinne ab, nachdem eigentlich ein Sperrgrund greift. Also genau wie du gesagt hast, ich kann eine Selbstanzeige nicht während der Betriebsprüfung für die von der Betriebsprüfung betroffenen Jahre und Steuerarten abgeben. Und wenn da das passiert gar nicht so selten, der Steuerberater bereitet dann vor und sagt, boah, oder der Mandant kommt um die Ecke und sagt, da ist noch was, dann gehen wir häufig mit offenem Visier in die Betriebsprüfung und schon in der ersten Besprechung sagen wir, hier, das ist das, was wir noch nacherklären müssen. Und wir wissen, dass das keine strafbefreiende Wirkung hat, versuchen dann aber den Umstand, dass wir hier jetzt ja doch noch, ohne dass der Betriebsprüfer es entdecken mussten, die Sache auf dem Silbertablett servieren, auf eine nach Möglichkeit verminderte Strafzumessung zu kommen. Mhm. Also das gibt es sehr wohl, dass man Selbstanzeigen auch unwirksam in anklüglichen Sehen des Augen abgibt. Was manchmal tragisch ist, das haben wir auch häufig, dass Personen, die gerne Selbstanzeige abgeben wollen, gar nicht mehr das Geld haben, um die ganze Steuer zu bezahlen. Und allein dann deshalb davon absehen, weil das ist eine der vielen Voraussetzungen, damit die Selbstanzeige wirksam bleibt. Du musst dann, wenn dir die Strafbehörde eine Frist setzt, jetzt musst du die Steuern zahlen, musst du sie auch zahlen können, sonst wird die Selbstanzeige wieder unwirksam.
Und falls sie noch wirksam sein kann, man weiß jetzt dann auch nicht im ersten Moment, das sind jetzt 138.712,08 €, die ich jetzt nachzahlen muss. Das wird wahrscheinlich erst in einem laufenden, sagen wir mal, Verfahren klarer. Wie geht ihr damit um? Also wenn ihr noch nicht wisst, okay, das wird jetzt exakt diese Summe sein, die man ermitteln wird, gibt es da auch, sagen wir mal, Mittel und Wege, dass man sich da rechtlich absichert?
Also das oberste Ziel ist ja für uns zunächst mal die Straffreiheit hinzubekommen. Und es ist wichtig, dass in der ersten Erklärung, wo man sich offenbart, die Selbstanzeige sofort veranlagungsfähig ist. Also das Finanzamt muss sofort die Zahlen aus dem Schreiben nehmen können und Bescheide machen können. Und die Beträge, die man mitteilt, müssen mindestens so hoch sein wie diejenigen, die die Finanzverwaltung später für richtig erachtet. Und deshalb gehen wir, ist ja maßgeblich auch durch unseren Gründer Streck entwickelt worden, nach dem Konzept der gestuften Selbstanzeige vor, was heute absolut lege artis ist. Wir ermitteln, soweit wir das können, die richtigen Zahlen, manchmal auch mit Ungewissheiten, und machen dann zulasten von unseren Mandanten Sicherheitszuschlag von 20, 30, manchmal 40%. Also erklären zu hohe Einkünfte zum Beispiel und teilen das dem Finanzamt aber auch so mit, dass die Zahlen zunächst geschätzt sind und wir in einer zweiten Stufe, deshalb gestufte Selbstanzeige, vielleicht 4 Wochen später, manchmal auch sehr viel kürzer, manchmal auch 2, 3 Monate später, die richtigen Zahlen mitteilen. Und dadurch, dass wir in der ersten Stufe geschätzt haben, haben wir für diese Unsicherheiten einen Puffer, selbst wenn die richtigen Zahlen sich nachher etwas höher erweisen würden, sind wir jedenfalls immer noch unter dem Deckel der eher zunächst mitgeteilten Zahlen und haben jedenfalls mal mit hoher Gewissheit die Strafbefreiung der Selbstanzeige erwirkt.
Das hat doch der Uli Hoeneß nicht gemacht, oder?
Ja, da sind handwerkliche Fehler gemacht worden. Was ja da ganz witzig ist, dass da ein ehemaliger Steuerfahnder ganz wesentlich eingebunden war, diese Zahlen zu ermitteln, ist er da in die Hose gegangen. Und einer der wesentlichen handwerklichen Fehler war, es waren ja sehr viele Aktien an- und Verkäufe, Termingeschäfte und so weiter, dass man bei der Verlustverrechnung nicht genau gerechnet hat, sondern alle Verluste mehr oder weniger abgezogen hat, obwohl die nach dem Steuerrecht teilweise so nicht nutzbar waren. Man hat also viel zu viel Verlust abgezogen und es gab mehrere Unangreifbarkeiten wegen der Wirksamkeit, aber es war einer der Hauptgründe, warum man dann auch viel zu niedrig war.
Mhm. Interessant.
Bei Kryptowährung wird dieses Thema vermutlich auch nochmal aufploppen, weil aktuell werden ja von den Börsen im Jahr 2026 die Transaktionsdaten gemeldet, Kryptosteuertransparenzgesetz. Ich war neulich in Berlin und habe mit Stefan Evers zusammengesetzt, seines Zeichens Finanzsenator, der auch wirklich hinterher ist, die Kryptowerte da dann auch zu nutzen, die 2026 gemeldet werden, wird dann erst 2027 sein, aber das wird vermutlich auch größeres Thema werden. Die Plattformen melden jetzt über diese Richtlinie zum ersten Mal, die dann auch in deutsches Recht umgesetzt wurde, ins Gesetz, die ganzen Kryptotransaktionen. Wie sieht es da bei euch aus? Kommen jetzt irgendwie Krypto-Trader und sagen, ich habe hier, keine Ahnung, 50.000 Kryptowährungen gehandelt und ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich eigentlich, ich weiß nur, ich hätte eigentlich wahrscheinlich was versteuern müssen, weil ich es eben nicht länger als ein Jahr im Privatvermögen gehalten habe. Gibt es da jetzt schon Panik? Melden sich jetzt da schon die Ersten? Wie ist da die aktuelle Praxis?
Es ist eigentlich eher eine stete Zunahme als ein Tsunami. Also damals, als die Schweizfälle kamen, da gab es ja den Fall Zumwinkel, dann gab es ja einen Tsunami. Den gibt es hier überhaupt nicht, sondern es nimmt stetig zu. Und aus allen unterschiedlichen Bereichen bekommen wir hier zunehmend eben Anfragen oder Aufgaben. Das ist der Privatanleger, der vielleicht in einigen Fällen die Jahresfrist nicht eingehalten hat oder getauscht hat. Der hat dann vielleicht noch irgendwoher Coins bekommen oder Airdrops. Dann hat er vielleicht Krypto gegen Krypto getauscht, unterjährig, was gegebenenfalls auch gegen die Spekulationsfrist verstoßen kann. Und dann haben wir, das ist vielleicht nicht so der absolute Normalfall, aber auch das ein oder andere, wo im osteuropäischen oder außereuropäischen Bereich Mining betrieben wurde, wo wir Nachdeklarationen haben, sind steuerlich sehr interessante Sachen, also wirklich. Und die High-Trader der ersten Stunde, da kommt auch immer wieder einer vorbei, wobei da natürlich, das kennt ihr wahrscheinlich besser als ich, von den je älter sozusagen der Trading-Zeitraum, umso schlechter die Datenqualität. Also da muss man schon sehr hinterherarbeiten. Das einzige Gute ist, dass die Finanzverwaltung genau die gleichen Probleme hat wie wir, um dann eben die Werte zu bestimmen, Transaktionszeitpunkte und so weiter. Wenn man jetzt heutzutage über normale Plattformen handelt, hat man eigentlich schon einen ganz ordentlichen Ausgangspunkt von den Daten, aber die alten, entweder erreicht man die zum Teil gar nicht mehr, oder man hat eben auch wirklich ein Chaos an Daten bei den Uraltfällen.
Das hat Herr Evers auch gesagt, weil ich habe ihn gefragt, kann er überhaupt mit den Berliner in seinem Fall Finanzämtern diese ganzen Daten überhaupt auswerten? Hat er sich sehr bedeckt gehalten, aber hat dann auf die KI verwiesen und hat gemeint, wir werden immer besser. Ich habe einen Fall im Bekanntenkreis, da hat das lokale Finanzamt, aber nicht in Berlin, hat dann die Transaktionsdaten per Ausdruck angefordert. Das fand ich auch ganz charmant. Da habe ich mich dann auch gefragt, ob da jemals so eine Ermittlung zustande kommt, wenn die irgendwie 50.000 Papierseiten irgendwie angeliefert bekommen. Aber vielleicht da auch nochmal eine Einschätzung von dir. Wie erlebst du das, Markus? Die Finanzämter im Bereich Digitalisierung, wird viel über KI aktuell gesprochen. Kann man sich da noch entspannt zurücklehnen oder sind die wirklich jetzt State of the Art und wissen schon, wie man beispielsweise jetzt mit Kryptowährungstransaktionsdaten auch umgehen kann?
Also die sind genau wie wir alle in einem eruptiven Umbruch und es gibt alles von dem Betriebsprüfer, der am liebsten nur seine Akte haben will, bis Leute wie Stefan Werner oder so, die ja auch sehr bekannt sind in der Szene. Und ja, wenn man die einmal gehört hat, denkt man, wow, ne? Also wir müssen uns alle warm anziehen. Die Schnittstellen, die die haben, wie die jetzt mit KI und ihren klassischen Software-Tools kombiniert, die Daten auswerten, da wird schon jeder wirklich gläsern. Ja? Also da wird es für ein Unternehmen, es ist ja auch richtig so, eben deutlich schwieriger, Sachen zu mauscheln oder zu verstecken. Mittelfristig werden die Finanzverwaltungen, die sind ja auch selbst noch sehr unterschiedlich, weil das alles Landesfinanzverwaltungen sind, werden die sicherlich auch einen unheimlichen Innovationsschub und eine Verbesserung ihrer Tätigkeit durch Krypto erreichen. Wobei, wie überall, man muss eben die Leute dann auch mitnehmen und denen die Produkte so erklären, dass sie selbst auch verstehen. Ja, wenn man dann irgendwann in der Betriebsprüfung sitzt und da sitzt einem Betriebsprüfer gegenüber und sagt, das sind die Mehrergebnisse, und man fragt, ja, wie kommen die zusammen? Ja, weiß ich selber nicht, habe ich in die KI geschmissen. Das wird in Zukunft, solche Gespräche wird es sinngemäß geben. Da verwette ich schon mal einen beachtlichen Kryptobetrag drauf, den ich nicht besitze, aber das wird natürlich eine Aufgabe sein, und da werden hoffentlich auch, da habe ich aber ein gutes Vertrauen, auch die Finanzgerichte gut hinsehen, dass sie sagen, Leute, ihr müsst die Sachen, ihr müsst das wissen, was ihr da tut. Gibt ja jetzt schon Risikomanagement, das ist für uns alle eine Blackbox, ja, wo alle sagen, was macht ihr da eigentlich, ne? Wie werden da die Leute ausgewogen? Ich denke nochmal an Google, da hat man ja in früherer Zeit KI eingesetzt mit Gesichtserkennung, das war latent rassistisch, ja, also ich sage das in aller Offenheit, und es war von Google das Letzte, was die wollten. Es ist unbeabsichtigt passiert. Ob, ich sage es jetzt mal sehr überspitzt, der Pizzabäcker häufiger ausgeworfen wird als die Kneipe um die Ecke, das wissen wir noch nicht mal. Ja, und bei KI werden diese Fragen, also die werden in der Potenz hochgehen. Das heißt, es ist umso mehr Aufgabe einerseits von fitten Steuerberatern, Anwälten, aber vor allen Dingen auch von den Finanzgerichten, da zu fordern, dass das verständlich sein muss, was da getan wird, von einer App oder von einer KI.
Wenn wir jetzt mal in den Ausblick gehen, also auch das BMF will ja nicht die komplette Abschaffung der Straffreiheit bei der Selbstanzeige, sondern nur bei Schwellenwerten. Ich habe da noch nichts gehört, wo die Schwellenwerte liegen sollen, deswegen können wir da nur drüber philosophieren. Vielleicht bei 100.000, vielleicht bei 500.000, weiß man nicht. Vielleicht auch niedriger, bei 50.000 Euro bei der Grenze der besonders schweren Steuerhinterziehung, aber das kann man nur vermuten. Vielleicht, so ein Ausblick auch allgemein, also so in meinem Freundesbekanntenkreis, wo auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen drin sind, die haben so ein bisschen das Gefühl, das Finanzamt schaut stärker hin als noch vor ein paar Jahren, wenn man jetzt mal so einen Ausblick ziehen möchte. Ich meine, die Berliner SPD hat auch eine verschärfte Prüfung bei hohen Einkünften angekündigt, ja, also insbesondere bei Einkommensmillionären. Wie siehst du da so ein bisschen die Zukunft? Ja, muss man sich da wirklich drauf einstellen, dass öfter Prüfungen kommen, dass öfter genau hingeschaut wird, dass man am Ende vielleicht auch mehr Steuern zahlen muss?
Ja, also ich glaube insgesamt schon, ne, dass die Prüfungsdichte wahrscheinlich auch gerade durch Einsatz technischer Mittel enorm steigern wird. Und ich finde es immer weniger, weil ich Klientelpolitik betreiben will, schon seit jeher immer schwierig, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Selbstanzeige oder eben sogar die Strafandrohung grundlegend qualitativ an die Höhe des Steuerschadens zu knüpfen. Ich mache mal ein Bild, vielleicht ist das schief, aber stellen wir uns mal vor, da brechen zwei in eine Bank ein. Und der eine ist stark und der andere ist schwach. Und der eine kann eben nur einen Beutel, einen Goldbeutel mit 50 Kilo raustragen und der andere mit 100 Kilo. Dass man dann dem mit 100 Kilo sagt, okay, du gehst 2 Monate mehr in den Knast, kann ich verstehen. Ja, aber der Unrechtsgehalt bleibt eigentlich der gleiche. Transformiert auf die Steuerhinterziehung ist es wie folgt. Ich glaube, dass Vermögende oder Personen mit einem hohen Einkommen genauso gut und genauso schlecht sind wie jemand mit geringem Einkommen. Da gibt es natürlich auch genauso die Hochkriminellen wie bei den Geringverdienern, die dann vielleicht Leistungsbetrug machen, Versicherungsbetrug, ne? Der Fernseher ist dann plötzlich vom Nachbarn kaputt gemacht worden und so weiter. Die Putzfrau, die Nanny, die werden eben alle schwarz beschäftigt. Ich bin der Letzte, der hier moralisiert. Ja, aber der Umstand, dass der Reiche mehr Steuern hinterzieht, liegt doch nur daran, dass er mehr hat. Nicht an der höheren, an der höheren kriminellen Energie. Und dass der dann, das kann ich auch verstehen, sozusagen in der Betrachtung im Einzelfall schon auch eine etwas höhere Strafe bekommt, fair enough, ja, weil der Hinterziehungserfolg ist. Aber da ein ganzes rechtliches System umzukrempeln und zu sagen, du kommst gar nicht mehr in den Genuss rein, ne, der Milliardär, der vielleicht für 2 Millionen Euro die Schenkungssteuererklärung zu tief abgegeben hat, das überzeugt mich nicht.
Ja, finde ich auch so. Und ich glaube, man darf wirklich nicht vernachlässigen, wie viel einfacher es dem Staat gemacht wird, indem man eben da auch diese Möglichkeit der Selbstanzeige bietet. Oder ich glaube, es gibt ja auch diese goldene Brückenschreiben, ja, in die man eben dann zum Beispiel dem Steuerpflichtigen schreibt, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Daten-CD gekauft hat, das ist ja auch so der typische Weg, wie man so eine Steuerhinterziehung aufdeckt. Ich glaube, NRW hat ja zuletzt nochmal verkündet, dass sie Krypto-Daten-CDs gekauft haben. Dann finden die da eben irgendwelche Leute drauf, aber also haben ja dann schon die Erkenntnis, dass es da offensichtlich Krypto-Transaktionen gibt, aber es ist ja doch relativ aufwendig, das Ganze dann zu einem fertigen Steuererklärungswerk zu bearbeiten. Also es gibt ja auch einen Grund, warum es eben Steuerkanzleien gibt und warum das jetzt keine so triviale Aufgabe ist. Und dann hat man sich ja, glaube ich, bisher immer so beholfen, dass man eben dem Steuerpflichtigen schreibt, du, wir haben hier gesehen, irgendwie bist du auf dieser, haben wir Daten über dich gefunden, dass du hier angeblich beispielsweise Kryptowährungen gehandelt hast, das haben wir gar nicht in deiner Steuererklärung gefunden, willst du dir das nicht nochmal angucken? Und das führt ja dann gerade dazu, dass man an der Stelle noch die Chance hat, diese Selbstanzeige abzugeben, was jetzt nach meiner Erfahrung dazu führt, dass die Mandanten da auch sehr bereitwillig dann dabei eben mitwirken, weil ja auch eine große Chance eben noch vorhanden ist, das Ganze ohne Strafe aufzudecken. Das würde ja irgendwie dann auch gegebenenfalls nicht mehr so stark sein, dieser Wille und dieses Interesse da an der Mitarbeit, vermute ich zumindest mal, wenn die Selbstanzeige von vornherein ausgeschlossen wäre.
Bei den goldenen Brücke schreiben, denke ich immer an Venedig, an die Seufzerbrücke. Und da geht man mit so einem Seufzer darüber. aber man sieht, also das ist ein super Beispiel, Christian, dass da ja auch die Finanzverwaltung schon jetzt an Kapazitätsgrenzen geht. Mhm. Ja, die sagen, aus deren Sicht, Entschuldigung, den kleinen Schiss, da haben wir gar nicht die Kapazitäten, Ermittlungsverfahren einzuleiten, selbst wenn, und es reicht ja ein Anfangsverdacht. Ja, es muss nur möglich sein, dass eine Steuerhinterziehung im Raum steht, dann kann ich rechtmäßig ein formales Strafverfahren einleiten. Mhm. Mit allem, was dann da dran hängt. Alle sind viel mehr beschäftigt. Das heißt, bei denen, entweder bei den Sachen, wo ja, die Indizienlage noch so ein bisschen dünn ist, ne, man hat eben jetzt nur so einen Datenpool, okay, da gibt es irgendwo ein Krypto-Wallet oder einen Account, ja, und man hat es eben nicht gefunden, kann alles sein, kann nicht sein. Da hat man sich eben in der Praxis sehr bewährt mit diesen goldenen Brücke-Schreiben beholfen. Was, also ich finde die gut, ja, man kann da viel mit abarbeiten und sozusagen, es hört sich jetzt so blöd an, im Sinne von Win-Win, der Steuerstaat kriegt sein Geld, kriegt gleich auch noch also Zinsen und so weiter, ja, aber derjenige, der potenziell was vergessen hat, der kriegt nicht zusätzlich noch eine Strafe eingeschenkt. Mhm. Aber das ist eigentlich ja auch formal, das ist ja nirgendwo im Gesetz geregelt, schon so ein bisschen Graubereich, und da sieht man mal, was passiert, wenn sozusagen ein Apparat an Leistungsgrenzen kommt, dann kommen vermehrt goldene Brückenschreiben, und das könnte dann auch sogar die Quintessenz sein, wenn wir sozusagen die Selbstanzeige stark einschränken, dass eben dann die Anzahl dieser Vorgehensweise über die goldene Brücke schreiben signifikant zunehmen.
Ah ja, auch interessant, dass man eigentlich das Gegenteil bewirkt wird, ja. Wer weiß.
Klar.
Ja, und dann kommt jetzt noch die SPD und sagt, die Leute, die mehr als 500.000 verdienen, müssen turnusmäßig geprüft werden, einfach nur, weil die ein hohes Einkommen haben. Gab es ja auch diesen Vorstoß in Berlin, der glücklicherweise, glaube ich, abgelehnt wurde. Aber da sieht man ja auch so ein bisschen, in welche Richtung das gegebenenfalls gehen könnte.
Ja.
Vielleicht zum Abschluss würde ich euch beide bitten, und ich schließe mich da natürlich an, Sagt ihr oder tippt ihr, dass diese Verschärfung kommt bei der Selbstanzeige? Und falls ihr ja sagt, ab wann glaubt ihr, dass das gilt? Ab 2027, 28, vielleicht sogar schon früher? Ich würde mal unseren Experten in dem Bereich, ja, Marco, starten lassen. Glaubst du, dass es kommt? Und wenn ja, wann?
Also ich glaube nicht, dass es kommt. Wenn ich jetzt wirklich in die Glaskugel gucke, damit bei allen Koalitionspartnern die Gesichtswahrung möglich ist, wird es irgendwo eine Verschärfung beim Selbstanzeigerecht geben, ohne dass sie für bestimmte Fallgruppen komplett entfällt. Das ist das, was voraussichtlich nach meiner Meinung rauskommen wird.
Christian?
Ja, ich bin der Spielverderber, ich sag, die Regierung hält eh nicht mehr bis Ende des Jahres, deswegen wird da nicht viel passieren, aber wer weiß, ob es besser wird, ja, also wer weiß, was da nächstes Jahr kommt, oder mal schauen.
Da tippe ich erstmal dagegen, ich glaube schon, dass wir es ja noch schaffen. Ich glaube aber nicht, dass es so ein klassischer Umbruch gibt, ja, ich glaube auch, dass man irgendwas wird geändert und dann heißt, ja, okay, dann leben wir damit. Ich glaube jetzt nicht, dass es da eine wahnsinnige Umwälzung gibt. Aber wir werden sehen. Wir können ja dann nochmal, wenn es vielleicht dann Neuigkeiten gibt, nochmal sprechen. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ich glaube, da spreche ich auch für Christian, Markus, genau, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, die ist wertvoll. Ja, und deswegen freut es uns umso sehr, dass wir eine wirklich sehr lehrreiche und aus meiner Sicht auch sehr kurzweilige Podcast-Folge heute mit dir aufnehmen durften. Also von mir vielen herzlichen Dank und ich denke von Christian auch.
Genau, vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und beste Grüße aus Köln.
Beste Grüße zurück aus Freiburg und aus?
Aus Halle natürlich, ja. Viele Grüße, bis bald, macht's gut.
Sehr gut. Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.